Let's say China.
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 I love them.
Ja, so spricht der kommende US-Präsident Donald Trump den Namen des wahrscheinlich größten systemischen, ökonomischen und auch militärischen Gegners der USA aus, nämlich China. Nicht so wirklich standardmäßig seine Aussprache, aber damit eben auch so ähnlich wie seine Politik gegenüber dem zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde. Sehr eigen, sehr überraschend und auch sehr disruptiv. Wie schon in seiner ersten Amtszeit will Trump auf Waren aus China hohe Zölle erheben, weil er sagt, China spielt unfair auf dem internationalen Markt und das zulasten der USA und der Wirtschaft. Was genau diese Zölle bewirken könnten, auch jenseits der Beziehung USA-China, und welche Folgen das für die Beziehungen der USA zu seinen Verbündeten in der Indo-Pazifik-Region, vor allem Südkorea und Japan, haben wird, das ist Thema in dieser Folge des SWP-Podcasts. Und dazu begrüße ich heute hier im wirklich vollgepackten Studio aus der Forschungsgruppe Asien Angela Stanzel, Erik Balbach und Hans-Günther Hilpert. Hallo Ihnen allen.
Hallo.
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 Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. An Sie alle drei die Frage gerichtet, mit welchem Gefühl, vielleicht in ein Wort verpackt, mit welchem Gefühl blicken Sie denn auf den 20. Januar 2025, nochmal zur Erinnerung, das ist der Tag der Amtseinführung Donald Trumps.
Ich fange mal an und mit einem Wort würde ich sagen, mit einem mulmigen Gefühl.
Mhm. Beklemmung. Sind jetzt diese Zollankündigungen, sind es Auftakt zu Verhandlungen oder ist das schon die Disruption des globalen Handelssystems?
Mhm.
Bezüglich Südkoreas schaue ich auch mit sehr gemischten Gefühlen auf eine zweite Amtsperiode von Donald Trump.
Also niemand freut sich so richtig, glaube ich, kann man ganz sicher zusammenfassen. Frau Stanzel, zu diesem Zeitpunkt, wir nehmen eben vor der Amtseinführung auf, was weiß man denn schon bezüglich Trumps Plänen in Richtung China? Vielleicht auch im Hinblick auf die Personen, die schon bekannt sind, die mit dem Thema was zu tun haben werden.
Ja, es gab ja schon eine Reihe Ankündigungen. Da muss man natürlich alles mit Vorsicht genießen, weil man weiß, wie eruptiv Trump handelt, wenn er dann einmal im Amt ist. Aber sicher, denke ich, sind schon die Strafzölle auf chinesische Produkte, die er mehrmals angekündigt hat. Er hat auch letzten Sommer den sogenannten Trump-Reziprozitätsakt übersetzt angekündigt. Auch das deutet auf höhere Zölle hin. Und er hat auch angedroht, den sogenannten Meist-Begünstigungsstatus China zu entziehen, der Most Favored Nation-Status. Das würde, denke ich, für China tatsächlich nochmal eine ganz neue Dimension bedeuten in der Handels- und Wirtschaftsbeziehung mit den USA. Und es gab dazu auch schon einige Gesetzesvorschläge einiger US-Senatoren in den letzten Monaten. Und unter anderem einer dieser Senatoren ist Marco Rubio. Und von dem wissen wir, dass Trump ihn gerne als Außenminister benennen würde. Das heißt, hier sehen wir eigentlich schon, dass er Personen in sein Kabinett holen wird, die eine relativ harte China-Politik vorsehen. Ein anderer sehr bekannter Name, den wir in Europa, glaube ich, ganz gut in Erinnerung haben und vor allem auch die Chinesen, ist Peter Navarro. Er wird auch wieder für Handel zuständig sein. Er war damals in der ersten Trump-Administration eine Schlüsselfigur während des Handelskriegs zwischen den USA und China. Also auch hier ein sogenannter China Hawk. Und es gibt noch eine ganze Reihe anderer Namen, von denen wir wissen, dass sie eine harte China-Politik verfolgen. Beispielsweise Elise Stefanik. Sie verfolgt schon seit einigen Jahren das TikTok-Verbot für China. Sie wird UN-Botschafterin werden mit großer Wahrscheinlichkeit. Oder David Perdue, das ist der designierte neue Botschafter der USA in Peking. Und auch er gilt als China-Hawk. Das heißt, China kann sich da schon auf einiges vorbereiten.
Jetzt haben Sie selber gerade schon ansatzweise den Vergleich zur ersten Amtszeit gezogen. Worin grob unterscheidet sich wohl die zweite von der ersten Amtszeit Trumps?
Also prinzipiell, glaube ich, ist sehr wichtig, dass man sich in Erinnerung rufen muss, dass in der ersten Amtszeit Trumps diese ganze harte China-Politik relativ neu war. Also es lief schon zwar in diese Richtung, dass die USA China als diesen systemischen Rivalen wahrgenommen haben und beispielsweise Chinas Vorgehen im Südchinesischen Meer oder die Menschenrechtsverletzungen kritisiert hatte. Aber diese abrupte, sehr aggressive Handelspolitik war eigentlich damals eine Sensation. Jetzt ist das eine neue Normalität und es scheint vielleicht auch nicht mehr ausreichend zu sein aus der Sicht der neuen Trump-Administration. Vielleicht geht es auch nicht mehr darum, einfach nur einen guten Deal auszuhandeln mit China, sondern vielleicht geht es tatsächlich um die komplette Entkopplung der USA vom chinesischen Markt.
Ja, Sie hatten ein Stichwort auch reingeworfen. Ich übersetze mal ins Englische, weil man da es da vielleicht häufiger hört. Most Favored Nation, war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass es so ein Konzept gibt. Also man hat sozusagen eine Freundesliste von oder eine Bevorzugungsliste von Staaten. Und da sagen Sie, könnte China nicht mehr drauf sein in Zukunft. Herr Hilpert, was bedeutet das für China?
Most Favored Nations, Maisbegünstigung, es ist eigentlich ein missverständlicher Ausdruck. Es geht hier nicht um besondere Vorteile, sondern es geht um Gleichbehandlung. Also um die Verpflichtung eines Staates, einen anderen Handelspartner die Vergünstigungen einzuräumen oder die gleichen Zölle zu erheben, die auch einem anderen Staat eingeräumt werden. Und der Entzug der Maisbegünstigung würde der USA ermöglichen, China schlechter zu behandeln, zu diskriminieren im Handel. Und dieses Maisbegünstigungsprinzip ist eigentlich der Kernpfeiler der WTO und des multilateralen Handels. Wenn das jetzt ausgesetzt wird, dann ist nicht nur China getroffen, sondern auch das gesamte WTO-Handelssystem.
Und was ist mit den anderen Ländern, mit denen die USA im Indo-Pazifik-Raum zu tun haben, von denen sie Waren beziehen? Hat Trump da auch für die Pläne ähnlich denen zu China?
Oh ja, was mit den Ländern selbst zu tun hat und halt auch mit China. Für Trump entscheidend ist immer das bilaterale Handelsdefizit. Im Jahr 2023 hatte die USA ein Defizit von 773 Milliarden US-Dollar, davon entfielen auf China 279. Nummer zwei ist Mexiko, Nummer drei Vietnam mit 104. Mhm. Die Südostasiatenstaaten haben auch etwa so um die 100 Milliarden, dann Japan 71, Korea 51, Taiwan 48, Indien 43. Da sehen Sie die Liste der Staaten, die bald dran sind. Aber was für Trump halt auch wichtig sind, sind die sogenannten Verbindungsländer. Die Länder, die in hohem Maße Vorprodukte aus China importieren, die dann im eigenen Land verarbeiten und dann weiter in die USA exportieren, ohne den China-Strafzöllen ausgesetzt zu sein.
Was hat er gegen die?
Und ja, er will halt diesen Umgehungshandel unterbinden. Hm. Und dann gibt es noch einen dritten Fall und das hat wieder mit China zu tun, weil China ist ja der Rivale. Und alle die Exporte nach China, die amerikanische Hightech-Vorprodukte enthalten, das möchte er verbieten. Genauso auch den Hightech-Lizenzverkehr nach China oder wenn Investitionen mit Hightech-Produkten in China stattfinden. Das alles will er verbieten und da hat er eine sehr viel schärfere Waffe als Zölle, nämlich den Boykott. Und er kann Unternehmen, die da zuwiderhandeln, den Import in die USA versagen oder kann ihnen auch versagen, Dollar zu nutzen und Banken wiederum sanktionieren, die ihnen Kredite geben.
Ja.
Und das ist ein sehr scharfes Schwert.
Und wir kommen gleich auch auf die Reaktionen aus Peking zu sprechen. Ich möchte aber Herrn Balbach nochmal wieder in die Runde reinholen. Wir hatten Ihr Berichtsgebiet oder Ihr Forschungsgebiet sozusagen noch gerade schon angesprochen, Korea, die koreanische Halbinsel, auch eigentlich ein Verbündeter der USA. Aber Trump möchte auch die gerne mit was belegen?
Es geht eigentlich um zwei Punkte, die schon lange Streitpunkt zwischen den USA und Südkorea sind. Das ist einmal die Lastenverteilung im Verteidigungsbereich, sprich die Finanzierung der Stationierung der US-Truppen in Südkorea. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, der Südkorea große Sorgen macht, sind die massiven Investitionen Südkoreas im Rahmen des Inflation Reduction Acts, bei dem Trump ja auch bereits mehrfach angekündigt hat, Anpassungen vorzunehmen, Anreize, Steuererleichterungen zu streichen. Und das wird in Südkorea natürlich sehr genau betrachtet, wobei man sagen muss, dass Südkorea da sicherlich etwas besser vorbereitet ist als andere Länder. Zum einen, weil diese Investitionen schon im Gange sind, sprich man bereits wirklich zu den ersten Investoren in diesem Rahmen zählte. Zum Zweiten, dass damit zu rechnen ist, dass sich der US-China-Konflikt aufgrund der Punkte, die Angela auch gerade genannt hat, weiter verschärfen wird und damit die Rolle südkoreanischer Produzenten entsprechend gerade im Chip-Bereich, im Batteriebereich hier auch sicherlich wichtiger werden wird. Und zum Dritten haben bereits republikanische Senatoren angekündigt, in den entsprechenden Bundesstaaten hier auch gegen diese Kürzungen im Inflation Reduction Act zu stimmen, die ja bereits in ihren Bundesstaaten natürlich dann auch massive Auswirkungen auf Arbeitsplätze hätten.
Ja, und wollen wir natürlich auch nicht verheimlichen, an der Stelle, an der wir gerade aufzeichnen, zu dem Zeitpunkt hat Südkorea gerade auch ganz eigene innenpolitische Probleme, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Frau Stanzel, China ist unser großes Thema hier in dieser Folge. Gibt es denn schon irgendwelche Reaktionen auf die Ankündigung von Donald Trump? Ich habe gehört, er wollte eigentlich gerne Xi Jinping einladen zu seiner Amtseinführung, der kommt jetzt aber wohl nicht.
Der kommt nicht, das hat Trump auch nochmal bestätigt auf einer Pressekonferenz jetzt am Montag. Aber in dieser Pressekonferenz hat er eigentlich auch zweideutige Nachrichten oder Signale gesendet, könnte man sagen. Er hat beispielsweise auch darauf hingewiesen, dass eigentlich die USA und China imstande wären, alle globalen Probleme lösen zu können. Das sei ja nicht unwichtig. Und eigentlich war ja Xi Jinping auch mal ein guter Freund von Donald Trump. Eigentlich findet er auch, dass Xi Jinping ein fantastischer Typ ist.
I love him, haben wir vorhin gehört.
I love him, he's an amazing guy. Wir kennen diese Tweets, glaube ich, auch noch aus der ersten Amtszeit. Das heißt, was China jetzt erwartet, ist vielleicht dann doch nochmal ein sehr großes Maß an Unsicherheit, zumindest vor dem 20. Januar. Vieles wird wahrscheinlich dann klarer werden, sobald er tatsächlich im Amt ist. China hat jetzt auch schon vorsichtig immer mal wieder ermahnt, dass die USA und China auf diese sogenannte Win-Win-Kooperation schauen sollten, dass sie sich bemühen sollten, zusammenzuarbeiten. China hat jetzt auch noch mal betont, dass es aber auch rote Linien gibt in der Beziehung zwischen USA und China, wie beispielsweise die Taiwan-Frage oder dass die USA nicht die Menschenrechtsfrage herausfordern sollten oder den Entwicklungspfad Chinas oder das politische System. Also China fährt da auch so ein bisschen mit Zucker und Peitsche, könnte man sagen. Und das erklärt vielleicht auch diese Unsicherheit, die die Führer in Peking empfinden.
Ja, diese Unsicherheit, die ja maßgeblich eben ja durch Donald Trump personifiziert wird, gibt es denn aber neben ihm sozusagen stabilere Elemente in der künftigen Regierung, in der Administration, die vielleicht aus Pekinger Sicht identifiziert wurden, wo man sagt, okay, mit denen können wir reden, da sind verlässliche Kommunikationskanäle?
Also das wird tatsächlich nochmal sehr interessant, denke ich, auch in der weiteren Benennung der Kabinettsmitglieder Trumps. Im Moment hat China einen Favoriten, könnte man sagen, das ist Elon Musk. Ja. Elon Musk hat ja selber immense Wirtschaftsinteressen in China, bezeichnet sich selber auch als Freund Chinas, hat selber auch schon von dieser sogenannten Win-Win-Kooperation öfters gesprochen und gleichzeitig gilt er ja als ein Vertrauter Donald Trumps, der auch seine politischen Entscheidungen beeinflussen könnte. Und anscheinend spekulieren die chinesischen Beobachter auch, ob Elon Musk nicht so eine Art Kissinger-Rolle sogar einnehmen könnte, in der er so eine Besänftigung sozusagen der China-Politik herbeiführen könnte. Und darauf wird China natürlich achten. Wer wird im Kabinett eingesetzt, der aber eigentlich gleichzeitig auch große Geschäftsinteressen in China hat und der könnte dann vielleicht so eine Art Kommunikationskanal zu Trump sein.
Und jetzt mit einer europäischen Brille draufgeschaut, würde man wahrscheinlich sofort sagen, das geht ja gar nicht, da Geschäftsinteressen und politische so zu verquicken. Die Chinesen haben da kein Problem damit.
Klar, also für die Chinesen ist das ja eigentlich ein Vorteil. Das hat sich auch in der ersten Trump-Administration bereits bewiesen. Da waren beispielsweise Ivanka und Jared Kushner auch gleichzeitig Kommunikationskanal nach China, weil sie auch geschäftliche Interessen in China haben und auch noch Teil der Familie. Das ist natürlich ein Mehrwert, den Elon Musk jetzt nicht hat. Also wird auch China ein bisschen vorsichtig sein und schauen, wie viel Vertrauen genießt er denn dann tatsächlich in Washington.
Herr Balbach, Südkorea hat gerade eine massive innenpolitische Krise. Ich hatte es schon angedeutet, der inzwischen abgesetzte Präsident hatte kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen, weil er, korrigieren Sie mich, einen Haushaltsstreit nicht zu seinen Gunsten entscheiden konnte.
Das war natürlich so, dass sich die innenpolitische Situation über Monate und Jahre hinweg eigentlich in Südkorea zugespitzt hat. Es sind zwei zunehmend miteinander unvereinbare politische Lager, in dem kaum noch Konsensfindung möglich ist zwischen den beiden großen Lager. Und das war tatsächlich ein Versuch des jetzt Ex-Präsidenten, sozusagen diesen politischen Stillstand über eine extreme Maßnahme auszuhebeln. Und das ist natürlich demokratietheoretisch betrachtet höchst bedenklich angesichts der Tatsache, dass man mit diesem Demokratieverständnis in Südkorea als Präsident agiert hat.
Mhm. Was haben die USA dazu gesagt? Wie problematisch fanden die das bislang?
Also bisher scheinen die Kommunikationskanäle zu halten zwischen USA und Südkorea. Aber für Südkorea ist es natürlich jetzt eine massive Störung in der Vorbereitung auf die Rückkehr von Donald Trump. Südkorea hatte aus der ersten Amtszeit von Donald Trump gelernt, hat entsprechend sehr viele Kommunikationskanäle ins Trump-Team in die USA geöffnet. Und mit den jetzigen innenpolitischen Unruhen sind diese Vorbereitungen natürlich massiv gestört, auch dahingehend, weil wir davon ausgehen müssen, dass es zu einem Machtwechsel in Südkorea kommt, sprich die derzeitige Opposition eben die Regierungsverantwortung übernehmen wird. Und hier ist natürlich die Vorbereitung eine ganz andere als aus dem Regierungslager.
Und inwiefern spielt die Rivalität oder die Gegnerschaft, Feindschaft mit Nordkorea da auch noch mit hinein, wenn man auf einmal solche autoritären Tendenzen im eigenen Land feststellt?
Zum einen ist natürlich die Gefahr groß, dass Nordkorea solche innenpolitischen Unruhen ausnützt für eigene Desinformationskampagnen, für eigene hybride Kampagnen gegenüber Südkorea. An den grundlegenden Sicherheitsbedingungen auf der koreanischen Halbinsel ändert sich dadurch nicht besonders viel. Diese Dinge sind im Gange. Aber es ist natürlich die große Frage, wie sich Donald Trump jetzt gegenüber Nordkorea positionieren wird. Auch wie sich Südkorea gegenüber Nordkorea positionieren wird. Denn auch hier haben wir es ja mit einer grundlegend unterschiedlichen Nordkorea-Politik zu tun im Regierungs- und im Oppositionslager. Und es bleibt abzuwarten, ob Donald Trump einen neuen Gesprächskanal nach Nordkorea öffnen möchte. Ich bin da sehr skeptisch, denn das Nordkorea von heute hat eben fast nichts mehr mit dem Nordkorea von 2018, 2019 zu tun, als Donald Trump zuletzt mit Kim Jong-un verhandelte.
Frau Schanzl.
Ich will nur ganz kurz ergänzen. Ich glaube, was es noch schwieriger macht, ist, dass Trump ja auch dafür bekannt ist, diese persönlichen Beziehungen sehr zu bevorzugen. Also gleich welches politische System. Mit Shinzo Abe in Japan hat er sich sehr gut verstanden. Den gibt es nun nicht mehr, aber Narendra Modi zum Beispiel in Indien gibt es noch. Und für die Südkoreaner oder jetzt auch für die Japaner, genauso für die Europäer, ist das, glaube ich, eine große Herausforderung, diese persönliche Beziehung knüpfen zu können.
Ich denke, denn ein weiterer Punkt, auf den wir ganz genau schauen müssen, ist, wie es jetzt mit der trilateralen Kooperation zwischen Südkorea, Japan und den USA weitergeht. Sowohl im Hinblick auf Trump, der ja eigentlich bilaterale Beziehungen, bilaterale Verhandlungen präferiert, aber auch im Hinblick auf Südkorea, in der die Oppositionspartei ja weitaus skeptischer ist, eben diese Annäherung an Japan voranzutreiben. Man hat das der Regierungspartei immer wieder vorgeworfen. Und deshalb ist auch für Europa jetzt gerade diese Entwicklung sicherlich von entscheidender Bedeutung.
Aber Sie erwarten, dass an diesem trilateralen Bündnis festgehalten wird?
Die Herausforderungen werden sicherlich größer, sowohl durch Trump in den USA, aber auch durch eine zu erwartende Rückkehr der Oppositionspartei in Südkorea, die einen viel, sagen wir vorsichtig formuliert, Japan-kritischen Kurs fährt als die derzeitige Regierungspartei.
Ja, das ist wirklich ein großes, großes Thema, was wir hier versuchen zu beherrschen in knapp 30 Minuten. Wir wollen gleich zum nächsten Hotspot reisen in eine Region, Frau Stanzl, Taiwan. Da gab es zuletzt wieder ein, wie es, glaube ich, in der militärischen Sprache heißt, Show of Force. Also die Chinesen haben gezeigt, was sie in der Marine und in der Luftwaffe alles so an Gerätschaften haben, haben es vor die Küste Taiwans geschickt. Unterdessen hat Donald Trump gesagt im Wahlkampf, dass er Taiwan möglicherweise ein bisschen mehr Geld abknüpfen würde dafür, dass die USA als Schutzmacht parat steht. Kann es denn sein, dass er am Ende Taiwan fallen lässt?
Also in Taiwan selber erwartet man das, glaube ich, weniger, weil man sich darüber bewusst ist, wie wichtig geostrategisch die Insel für die USA sind. Und man verlässt sich darauf, dass selbst wenn Trump vorhat, Taiwan fallen zu lassen, was man sich nur vorstellen könnte, wenn er sozusagen ein großen Deal mit China vereinbart, ein Tauschgeschäft sozusagen, in dem Taiwan gegen irgendwas eingetauscht wird, was China den USA bieten könnte, wobei ja, man
Chips,
auch nicht genau
also
was.
Also Chipindustrie ja, möglicherweise.
Chip, ja gut, aber auch da ist man ja, muss man daran zweifeln, ob China sich auf so einen Deal einlassen würde und sozusagen ganz demütig etwas hergeben würde, was so wertvoll ist, dass es diesen Deal rechtfertigen würde. Aber selbst wenn Trump das planen sollte, dann verlässt man sich doch darauf, dass der Großteil der Republikaner das eben aus diesen geostrategischen und sicherheitspolitischen Gründen nicht machen würde. Dafür ist die Insel sozusagen als Puffer zwischen China und USA, um das mal ganz einfach zu sagen, viel zu wichtig. Man erwartet, dass Trump mehr Investitionen für die Sicherheit einfordert von Taiwan und Taiwan ist auch bereit dafür. Es gab jetzt schon Signale, dass Taiwaner, dass die taiwanische Regierung bereit ist, in großem Stil Waffen aus den USA einzukaufen, um jetzt vor der Amtseinführung Trumps eigentlich schon zu signalisieren, wir sind bereit für alles, was ihr von uns einfordert.
Das klingt alles, was wir bis jetzt zu diesem Zeitpunkt besprochen haben, jetzt nicht so sonderlich positiv. Das war ja auch sozusagen die Marschroute, die wir am Anfang die wir festgestellt haben. Herr Hilbert, sehen Sie irgendwas Positives, was von Trump 2 für den Indo-Pazifik-Raum ausgehen könnte?
Ja, wenn man auf einzelne Länder oder Unternehmen schaut, durchaus. Also die amerikanischen Waren werden weniger preislich wettbewerbsfähig sein, eben wegen den Zöllen und weil sich wahrscheinlich auch die amerikanische Währung aufwerten wird. Also Amerikas Konkurrenten in der Region werden Marktanteile gewinnen. Wahrscheinlich wird auch der Produktionsstandort Südostasien sich intensiver verflechten und damit an Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit langfristig gewinnen. Ja, und dann ist natürlich ein Gewinner ist China. China kann sich präsentieren als vielleicht rücksichtslos und ausbeuterischer Partner, aber verlässlich und einer, mit dem man Geschäfte machen kann, langfristig auch.
Das Ganze wird ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, Herr Balbach, Sie vorhin, aus Europa ganz genau beobachtet. Also irgendwo müssen die Waren ja hin, die in Asien auch hergestellt werden, wenn sie dann vielleicht nicht mehr in die USA verschifft werden. Was wird da in den europäischen Hauptstädten gerade dazu erdacht und gesagt?
Ja, Europa wie auch andere sind natürlich dann in der Zwangslage. Wir haben sehr große Ungleichgewichte im Welthandel. China wird dieses Jahr mehr als 1 Billion US-Dollar an Handelsbilanzüberschuss haben. Die USA etwas weniger. Und beides eigentlich immer noch in der Tendenz steigend. Wenn Trump das Handelsbilanzdefizit reduzieren möchte und China, wo die inländische Nachfrage ja sehr schwach ist, die müssen weiter exportieren. Da wird sich fragen, ja, wo gehen dann die Waren hin? Und da ist Europa natürlich der dritte große Player in der Weltwirtschaft und es wird sehr viel Druck an Überschussproduktion aus China auf die Weltmärkte, auch auf Europa kommen und es wird weniger Möglichkeit geben, in die USA zu exportieren. Das wird Europa, aber natürlich auch andere Länder sehr stark belasten.
Frau Stanzel, Sie wollten was sagen?
Also ich denke natürlich, dass es vielleicht auch etwas Positives daraus für die Europäer gibt, wenn es billigere Waren gibt. Nur natürlich müssen wir dann genau schauen,
was es für Waren sind.
Was das für Waren sind, welche wir überhaupt haben wollen, wovon wir Nutzen ziehen können. Also ich denke, die EU muss etwas strategischer auf diese Wirtschaftsbeziehungen auf beiden Seiten schauen, transatlantisch wie auch nach China oder nach Asien. Und dann aber auch sich besser und vehementer und schneller wehren gegen die Überkapazitäten, die Produkte, die wir nicht haben wollen. Wir haben das ja jetzt schon gesehen mit den elektrischen Fahrzeugen und den Strafzellen. Aber ich denke, da ist die EU dann gefragt, etwas entschlossener zu handeln. Das heißt, also es gibt etwas Positives, aber mit dem Negativen müssen wir vielleicht auch besser umgehen lernen.
Entschlossenheit ist gerade auch die Vokabel, die beim Thema Ukraine und Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine immer wieder fällt. Und Waren aus dem Raum, über den wir sprechen, spielen da ja auch eine Rolle, Stichwort nordkoreanische Waffen. Herr Balbach, wir haben in einer anderen Folge des SWP-Podcasts mit Ihnen auch zuletzt immer wieder den Bogen von China über Nordkorea nach Russland und damit eben auch in die Ukraine und die Europäische Union geschlagen. Jetzt kommt noch Donald Trump dazu. Wie verändert das die Situation?
Die Lage ist ohnehin schon enorm kompliziert und das wird die Lage sicherlich nicht vereinfachen. Ich hatte das gerade schon gesagt, in unserem Umgang mit Nordkorea müssen wir aber vor allem bedenken, dass sich auch Nordkorea seit 2018/19 massiv verändert hat. Es gibt eine neue generelle außen- und sicherheitspolitische Strategie. Es gibt einen komplett neuen geopolitischen Kontext, durch den sich eben auch die Position Nordkoreas, der strategische Wert Nordkoreas vor allem für Moskau und etwas weniger sicherlich auch für Peking verändert hat. Die Sanktionen gegen Nordkorea sind massiv geschwächt. Das heißt, die ganzen Grundlagen in unserem Umgang mit Nordkorea sind neue geworden. Und deshalb würde ich auch ein großes Fragezeichen dahinter stellen, ob es Donald Trump gelingt, diesen Gesprächsfaden mit Nordkorea, mit Kim Jong-un wieder so aufzunehmen wie zuvor. Das soll nicht heißen, dass es nicht zu irgendeiner Art von Verhandlungen kommen kann. Aber wirklich belastbare Denuklearisierungsverhandlungen, in denen in den kommenden Jahren auch wirklich konkrete Schritte zur Abrüstung Nordkoreas unternommen werden, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Herr Hilpert, zum Schluss ein Wort, ein Satz. Was gibt Ihnen Zuversicht, dass Trump 2 vielleicht doch nicht so schlimm wird, wie wir es jetzt hier vielleicht auch zum Teil skizziert haben?
Trump ist nicht allmächtig und er kann nicht die Gesetze der Ökonomie aushebeln. Wenn in Amerika die Preise steigen, der Dollar sich aufwertet, dann werden das die Konsumenten, auch die Republikaner im Kongress und die Zentralbank nicht gutheißen. Es wird dagegen Bewegungen geben. Und auch die internationale Gemeinschaft wird sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Form zusammenschließen und nicht gutheißen, wenn das internationale Handelssystem demontiert wird. Jetzt das Abkommen zwischen EU und Mercosur war ein erster Schritt. Andere werden folgen.
Worauf müssen sich China, Südkorea, Japan und andere Anrainer des Indo-Pazifik-Raumes nach der Amtseinführung Donald Trumps einstellen? Das haben uns erklärt aus der Forschungsgruppe Asien Dr. Angela Stanzel, Dr. Erik Balbach und Dr. Hans-Günther Hilpert. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse, wenn Sie sich in dieses wirklich sehr komplexe Thema weiter einlesen wollen. Wir haben wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Zum Lesen empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren SWP-Newsletter, den Sie gerne abonnieren dürfen. Folgen Sie uns aber auch gerne auf Social Media bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und vor allem an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.